What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast, Episode 2 von der Berlinale. Ich bin wieder Patrick Fei und hier neben mir ist Liederbach. Hi.
Hallo.
Und wir sind hier am Samstag, das heißt, es ist der vorletzte Tag des Festivals, aber ein bisschen auch der letzte, weil ja heute auch die Preise vergeben werden, oder, Lieder?
Genau, heute Abend ist die große Abschlussgala. Es wurden schon ein paar kleinere Preise vorab verkündet. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob wir es jetzt schon sagen dürfen, aber ich behaupte einmal, wenn heute Abend allerfrühestens diese Podcast erscheint, dann dürfen wir schon sagen, dass zum Beispiel der Kristallbär an My Favorite Cake gegangen ist. Und soweit ich weiß, der Fipreschki-Preis wurde auch schon vergeben. Das heißt, ein paar kleine Sachen sind schon, umgekehrt. Der Fipreschki-Preis ging an My Favorite Cake.
Genau.
Und der gläserne Bär wurde schon im Kinderfilm- und Jugendfilm-Wettbewerb Generations vergeben. Da gibt es ja immer ein paar Sonderpreise. Da hat, glaube ich, Ellbogen, der sehr gut war, wo ihr auch ein schönes Interview beim Movie Break habt, einen Preis bekommen. In den anderen kleineren Sparten weiß ich es jetzt nicht so genau, aber das erfahrt ihr dann natürlich alles auf der langen Endauflistung.
Ja, Ellbogen ja auch eine Literaturverfilmung, ne? Des Romans, der vor ein paar Jahren so Wellen geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Ich habe den nicht gelesen. Aber
ich habe ihn tatsächlich
Gutes
auch nicht
gehört.
Gelesen, obwohl ich die Regisseurin interviewt habe. Aber während der Berlinale noch einen ganzen Roman zu lesen, ist dann doch eine Herausforderung, der ich nicht gewachsen war.
Ja, und Lieder, ich wollte nur mal so ein bisschen dokumentarisch hier vorgehen, dass wir nochmal festhalten, die Punktebewertungen hier, die sind ja immer durch so Magazine wie Screen vertreten. Da werden dann internationale Journalistinnen nach Sternbewertungen befragt. Und in diesem Jahr bisher, also da habe ich jetzt noch nicht die allerletzten Updates gesehen von den letzten drei Filmen, aber auf Platz 1 sind da jeweils mit 3.1 des Teufels Bad, also der deutsche, bisschen Genrevertreter von Veronika Franz und Severin Fiala und eben der eben genannte My Favorite Cake, der iranische Vertreter. Die haben beide 3,1 und ansonsten dahinter folgen dann noch Matthias Glasners Sterben mit 2,8 und Hong Sang-Soo, der neue Hong Sang-Soo auch mit 2,8. Also ich war ein bisschen, ich bin nicht erstaunt, weil ich habe die Filme ja gesehen und ich kann es schon nachvollziehen, aber die Bewertungen sind hier nicht hoch dieses Jahr. Also da sah das schon in den letzten Jahren durchaus mal anders aus, wenn man besonders dieser Jahrgang 2021, der ja physisch gar nicht stattfand, aber der so sehr stark war. Dieses Jahr der Wettbewerb eher so Mixed Bag, oder?
Ja, ich habe ja auch unter den Kolleginnen und Kollegen viel Enttäuschung und Missmut gehört und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich denke auch, dass es einen Grund hatte, dass als der Jahrgang 21 und dann nochmal 22, diese halbe Berlinale, dass es da vielen höhere Bewertungen gab, auch ein bisschen mit der Sehnsucht nach dem Kino zusammenhängt. Die Leute haben vermisst, was sie die ganze Zeit nicht hatten, waren deswegen auch großzügiger, haben sich mehr gefreut, dann Sachen zu sehen. Aber die Berlinale ist hier deutlich in einem Umbruchszustand und es scheint vieles ein Kompromiss zu sein, auch das, was wir im Programm hier sehen.
Ja, für mich ist die Berlinale ja immer auch eher so in den Nebensektionen stark und Wettbewerb ist immer so etwas, das ein Festival nun mal braucht, aber für mich die interessantesten Sachen sind eigentlich immer in den Nebensektionen. Dazu kommen wir vielleicht noch in unserer letzten Episode zu sprechen, die wir versuchen morgen aufzunehmen, also dass wir am Ende die Berlinale mit 3 Podcasts abgedeckt haben. Und ja, vielleicht kommen wir hier mal zu unserem ersten Film zu sprechen, über den wir heute reden wollen, den wir beim letzten Mal schon kurz angekündigt hatten, und das ist Mati Diops Dahomey. Das ist eine Dokumentation, das ist ihr zweiter Spielfilm. Mati Diop ist ja aus einer sehr künstlerisch avantgarden Familie, senegalesisch-französisch, und hatte eben mit Atlantics, der gleich in Cannes, also ihr erster Spielfilm, war gleich auch im Wettbewerb von Cannes vertreten. Also man kann sagen, das war ein sehr guter Film, aber man sieht auch, da steckt ein gewisser familiärer Background dahinter, der das alles so ein bisschen in die Wege leiten konnte und wodurch sie eben auch ihre künstlerische Karriere schnell vorantreiben konnte. War ja einst auch in Claire Denis' 35 Shots of Rum als Schauspielerin, aber hat sich seitdem mehr als Filmemacherin entwickelt. Und vielleicht könntest du uns ganz kurz, also du hast über den auch geschrieben, oder?
Genau.
Könntest du uns vielleicht kurz mal umreißen, worum es da geht? Das ist ja eine sehr faszinierende Geschichte.
Genau, es geht um ein sehr großes Thema, das nicht nur in Frankreich relevant ist, sondern auch auf bestimmte und sehr bedrückende Weise in Deutschland, nämlich Restitution, und zwar die Rückgabe von Kulturgütern, von Kunstschätzen, zum Teil besonders in Deutschland auch von Überresten von Menschen, die hierher verschleppt wurden, hierher gebracht wurden, vor allem auch vom afrikanischen Kontinent, die zum Teil in Museen sind, zum Teil in Archiven. Und jetzt wurde im Jahr 2021, nachdem Macron zuvor auf einer Rede versprochen hatte, er würde viele Kunstwerke zurückgeben, tatsächlich 21 geschah es dann, dass etwa 26 Objekte zurückgegeben wurden nach Benin, das vor einigen Jahrhunderten damals das Königreich Dahomey war, aus dem zur Kolonialzeit über 2000 Artefakte verschleppt wurden. Also was hier zurückgegeben wurde, ist wirklich ein kleiner Bruchteil dessen, was gestohlen wurde. Aber diese Güter reisen nun schwer verpackt im Film, der das dokumentarisch begleitet, nach Benin, dort in die Kulturmetropole, nicht in die Hauptstadt, aber in die größte und belebteste Stadt, um dort dann ausgestellt zu werden, zum Teil in Museen, zum Teil auch im Präsidentenpalast, was auch wieder kritische Stimmen unter der beninischen Bevölkerung geweckt hat. Aber auf jeden Fall wurde da jetzt ein entscheidender erster Schritt gemacht, die Restitution in die Wege zu leiten.
Ja, und die Art und Weise, wie sie das festhält, ist schon sehr erstaunlich. Also mich hat das echt überrascht, weil man könnte ja schon davon ausgehen, dass es eine eher trockene Angelegenheit wird, wenn man sowas irgendwie versucht, dokumentarisch einzufangen. Aber überhaupt nicht. Also der Film ist total cinematografisch. Man merkt wirklich, dass die haben sich da viele Gedanken gemacht hat darüber, wie man dieses Ereignis einfangen kann, wie man ein breites Panorama zeichnen kann. Das fängt damit an, dass sie das noch so ein bisschen mystisch unterlegt. Es gibt so ein Voice-Off, das ein bisschen auch daran erinnert an einen anderen Film, über den wir heute noch sprechen werden, Pepe. Und ja, dieser Voice-Off verkörpert ein bisschen so eine der Figuren, die zurückgegeben wird. Ich glaube, da handelt es sich auch um die Statue eines alten Königs dieses Königreiches, glaube ich. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber jedenfalls, ja, dieser Statue wird eine Stimme verliehen und da wird darüber reflektiert, was es bedeutet, Heimkehr und wie stellt sich das eigentlich dar, wenn man zurückkehrt, aber die Heimat ganz anders aussieht, als man sie erinnert und als man sie sich ausgemalt hat. Und ja, sie findet da ganz verschiedene Wege, dieses Ereignis irgendwie zu schildern und zu zeigen und zu diskutieren. Sie zum Beispiel vergräbt sie da mehr oder weniger die Kamera. Also die Kamera reist mit den Artefakten, wenn sie eben vom Museum in Frankreich verpackt werden. Und dann, dieser ganze Prozess ist auch unfassbar faszinierend. Also wie man überhaupt Kunstwerke oder künstlerisch ausgestellte Objekte, wie die irgendwie transportiert werden müssen, wie die gesichert werden müssen. Und der Film ist da sehr akribisch und eben eine Kamera wird eben auch mit in so eine Box eingeladen und dann wird sie wieder geöffnet in Benin, in Westafrika. Und ist ein sehr erstaunlicher Film. Ich glaube, der ist ja auch relativ kurz, aber wie dicht der erzählt ist, wie auch intellektuell nahrhaft der irgendwie ist. Also es gibt da auch so eine Diskussion an der Universität, wo über viele Themen gesprochen wird, wie schon allein die Sprache, in der die Leute dort vor Ort reden, während dieser Diskussion, wo viele Leute eingeladen sind, aber Alice Diop verbleibt nicht nur in diesem intellektuellen Milieu, sie geht auch raus und zeigt auf, wie andere Leute die Diskussion von außen mitverfolgen, und dann verändert sich auf einmal der Ton und wir hören eher dieses Blecherne aus irgendwelchen iPhone- oder iPad-Speakern, wo die Diskussion eben auch übertragen wird. Wir sehen außen, sehen wir Tänze auf den Straßen, wo eben die Fracht erwartet wird in Binna. Und ja, also ich war sehr, sehr erstaunt von diesem Film. Er hat mich total positiv überrascht und steht auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie stark aus meiner Sicht besonders die Dokumentarfilme hier dieses Jahr sind bei der Berlinale.
Ja, und du erwähntest schon die Sprache, die auch eine sehr große Rolle in dem Film spielt, der es nämlich schafft, trotz seiner Kürze, er ist nur wenig länger als eine Stunde, so viel zu vermitteln. Zum Beispiel wird Französisch gesprochen, solange die Figuren sich noch in Frankreich befinden, aber dann sprechen sie Fon, die Sprache, die in Afrika am weitesten verbreitet ist und von den meisten gesprochen wird und natürlich im Gegensatz zu Französisch keine Kolonialsprache ist, die aufgedrückt wurde, sondern eine einheimische Sprache. Und die Figuren bekommen auch erst wirklich eine Stimme, als sie den Ozean überquert haben, und davor sind sie einfach nur Nummern. Zum Beispiel hören wir einmal diesen Satz, ich glaube, ich bin Nummer 26 einer Figur sagen, aber dann im Heimatland zurück bekommen sie dann eine Identität und werden auch ihrem ursprünglichen kulturellen Kontext wieder sich bewusst. Und das erinnert eben auch daran, wie wichtig es ist, nicht nur wo das Kunst oder Kulturgüter gezeigt werden, sondern auch wo und wie sie gezeigt wird und wie viel der Rahmen und der Hintergrund ausmacht oder auch welche Systematik dahinter steckt, bestimmte Dinge vorzuenthalten oder von außen einzuordnen. Zum Beispiel ein ganz simples Beispiel, das viele von euch sicher nachvollziehen können. Ein bestimmter Gegenstand, eine Maske, sagen wir mal aus Holz, wird in ein Museum in Deutschland geschafft und wird dann im Anthropologischen Museum ausgestellt, und wenn ein deutscher Kunstschaffender eine Holzmaske macht, dann landet die im Kunstmuseum. Also dieser Unterschied, was ist Anthropologie und was ist Kunsthandwerk oder Kunstwerk, schon der bestimmt ja, welchen Wert und welche Einordnung etwas hat.
Ja, das ist ein ganz toller Aspekt, und ich glaube, es gibt in dem Film viele interessante Diskussionspunkte, die eben auch in der Universität dort auch debattiert werden. Ich wollte nur sagen, zu der Sprache, was du erwähnst, also das stimmt also nicht ganz, weil die Studierenden dort sprechen ja eben auch darüber, dass sie gerade auf diesem Podium in Französisch sprechen, obwohl sie eigentlich fließender sind in von, oder ich weiß nicht genau, wie man die Sprache ausspricht, von oder so. Aber also es gibt dort auch direkt die Reibung, und eigentlich sehnt man sich vielleicht auch so ein bisschen danach, diese Sprache auch abzulegen, aber man ist total zerrissen dabei durch den kolonialen Kontext. Und was ich noch sagen wollte zu diesem Prozess, den ich vorhin schon erwähnt habe, also auch so ein einfaches Beispiel, dass wenn die Kunstwerke dort ankommen, dass die erstmal in so einen Raum warten müssen, so 24 Stunden oder so, wo dann eine Klimaanlage ist, weil dieser ganze Prozess, damit sie die richtige Temperatur haben, damit die Dinge auch eben nicht, ich weiß nicht, irgendwie verletzt werden, damit die nicht beschädigt werden. Also ich finde, sie hat da nicht nur Diop hat da nicht nur ein Gespür für diese ganzen hoch explosiven, aber super wichtigen Themen, sondern auch der Prozess des Konservierens, aber dieser ganze Transportprozess ist unglaublich faszinierend eingefangen.
Genau, die Figuren müssen sich da, weil viele auch aus Holz sind, buchstäblich akklimatisieren und natürlich auch an die neue Umgebung.
Ja, also von uns definitiv eine Empfehlung, oder?
Und ich würde sogar sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Preis den Hauptpreis, den Goldenen Bären gewinnt, dieser Film, nicht der Preis, dass der Film den Hauptpreis des Goldenen Bären gewinnt, aber ich, das Einzige, was dagegen sprechen könnte, ist, dass bereits im letzten Jahr eine Doku gewonnen hat. Das ist kein absoluter No-Go deswegen. Es kann auch mal sein, dass 2 Jahre hintereinander eine Doku gewinnt. Ich meine, ansonsten hat ja ewig hintereinander immer ein Spielfilm gewonnen. Also warum nicht mal umgekehrt? Aber das wäre eher ungewöhnlich. Ich halte es aber durchaus für möglich.
Ja, ich hatte genau den gleichen Gedankengang. In einem anderen Jahrgang vielleicht noch wahrscheinlicher, dass der hier mit einem Goldenen Bären nach Hause geht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das versucht haben, auch so ein bisschen zu verhindern, weil der neue Film von Nicolas Philibert, der ja im letzten Jahr hier gewonnen hat, den Goldenen Bären, der ist ja auch in einer anderen Sektion, also der hätte auch gar nicht nochmal gewinnen können. Na gut, aber soweit jedenfalls zu Dahomey, ist für mich der stärkste Vertreter des Wettbewerbs. Also ich glaube, ich habe da nichts Besseres im Wettbewerb selbst gesehen. Gut, dann wollte ich vielleicht weitergehen. Eigentlich würde es sich schon anbieten, hier zu Pepe überzugehen, weil er eben auch ähnliche Themen ein bisschen verhandelt, auch diese Narration durch so eine fiktionalisierte indigene Stimme versucht zu transportieren. Und ja, Pepe, das ist der vierte Langfilm von, oh, sehr langer Name, Nelson Carlo de los Santos Arias. Und sein letzter Film lief ja in Locarno 2017, das war Cocote. Ich habe den noch nicht gesehen, aber er hat sich schon einen Namen gemacht als experimenteller Filmemacher. Er kommt aus der Dominikanischen Republik. Und Pepe, das war ein Film, ich glaube, den haben wir vielleicht beide schon recht früh gesehen im Wettbewerb, vielleicht schon so ein bisschen davor, durch Screener oder so. Und ja, was ist Pepe? Ist wirklich ein essayistischer Film, der vermischt Fiktion und Dokumentation so gekonnt aus meiner Sicht, dass man oft so ein bisschen die Orientierung verliert, was ich aber produktiv finde, wo wir uns gerade befinden, wer gerade spricht, wie überhaupt so ein Bild gerade zustande gekommen ist und so weiter. Also das ist sehr virtuos alles inszeniert. Und worum geht es? Es geht im Prinzip geht es um, ja, es geht nicht wirklich um die Flusspferde, aber eben Pepe ist ein sehr bekanntes Flusspferd, das in Kolumbien einst ja, berühmt geworden ist durch Pablo Escobar. Der hatte einst zwei Flusspferde nach Kolumbien importiert, weil er in seinem megalomanischen Projekt hatte er dann einen Zoo, einen eigenen Flughafen auf seiner Hacienda und ich glaube sogar eine eigene Formel-1-Strecke und so weiter. Also er hatte wirklich alles, was man haben konnte, haben wollte zu dieser Zeit in Kolumbien. Und diese Flusspferde sind eben überhaupt gar nicht Teil der Fauna in Kolumbien und deren Präsenz dort, weil sie eben, nachdem sie den Zoo verlassen haben, nach Escobars Tod und nicht eingefangen werden konnten, haben sie die Natur dort selbst ein bisschen für sich erobert und haben sich dort ausgebreitet, was sehr zum Clash geführt hat mit Flora und Fauna, weil sie eben grob gesagt alles vollkacken dort, ohne sich darum zu kümmern. Sie fressen den ganzen Artbestand weg an Fischen und so weiter. Sie vertilgen ja unfassbar viel pro Tag. Und ja, dieses Aufeinandertreffen auch, da steckt ja auch so ein ganz kolonialistisches Element steckt darin, dass eben etwas die Lokalität ändert und dann, was zunächst klein scheint, einen riesigen Einfluss auf die Kultur hat und dieses Aufeinandertreffen. Ich finde, dafür findet der Film sehr interessante Momente. Wie hast du denn Pepe erlebt, Lida?
Ja, ich hatte ganz große Erwartungen, besonders weil ich eben diese irre Story von Pablo Escobar, die so wirklich crazier than Fiction ist, das Leben schreibt echt die verrücktesten Stories, die wollte ich sehen, wie Pablo Escobar sich eben diese Nilpferde anschafft, die dann überall sich vermehren. Es sind inzwischen, glaube ich, an die 2000 Nilpferde, die da rumlaufen. Auch Pepe wurde eines getauft, das dann übrigens von einem Armeebataillon niedergeschossen wurde, was natürlich auch den Tod von Escobar selbst spiegelt und Escobars eigene Rolle, aber auch diese paradoxe Haltung und die auch wiederum die Haltung der Bevölkerung zu diesem Drogenzar spiegelt, dass es einerseits diese Tiere dort natürlich nicht wie Escobar aus Gier oder Megalomanie, sondern einfach aus ihrem natürlichen Verhalten heraus alles kaputt machen und niedertrampeln, aber andererseits von der Bevölkerung ins Herz geschlossen werden, sodass die Leute dann entrüstet und wütend waren, als Pepe, der übrigens nach einem Cartoon-Nil fährt, das wohl sehr populär ist in Südamerika, so benannt wurde, erschossen wurde.
Ja, das ist eine amerikanische Serie, die aber eben in der spanischen Version Pepe heißt, das Flusspferd.
Ja. Genau, und aus der sehen wir auch kleine Ausschnitte in diesem mehr collagenähnlich angefertigten Film. Aber leider sieht man wirklich nicht diese, ja, Krimi-Komödienartige Geschichte, die man da erwartet oder nur in wirklich minimalen Grundzügen, sondern wir haben hier mehr eine lose Kapitelstruktur mit assoziativen Ereignissen, die sich irgendwo am Rande dieses narrativen Kosmos abgespielt haben könnten.
Ja, und der Film wurde ja schon von Carlo Chatrian, der hier sein letztes Jahr hat als Leiter des Festivals, als der am wenigsten einzuordnende Film des Wettbewerbs angekündigt. Und so habe ich den auch gesehen. Also was du gerade sagst, das würde ich alles unterschreiben, ist sehr assoziativ, ist manchmal auch schwierig zu folgen, aber ich mag wirklich die Art und Weise, wie er so Räume für sich erschließt. Und da kann man wirklich sagen, das ist mal ein Kunstfilm, ja. Also es gibt viele Filme auf der Berlinale, die auch oft einfach, ja, ich habe das Gefühl, eine Geschichte erzählen, die ich irgendwie schon tausendmal gesehen habe. Das kann ich von Pepa auf jeden Fall nicht so behaupten. Und der hat auch super witzige Szenen. Also es fängt schon damit an, dass Namibia uns nicht als Namibia vorgestellt wird, sondern als Südwestafrika, was ja besonders im Kontext der Berlinale als deutsches Filmfestival auf die deutsche Kolonialvergangenheit verweist. Und diese, also musstest du da auch sehr lachen, die Szene mit den deutschen Touristen auf der Safari? Also ich fand es ganz große Comedy.
Nicht wirklich, weil das mir einfach dann zu flach war und da der Witz zu naheliegend. Das hat mich leider nicht wirklich amüsiert.
Okay, ja, also Humor ist ja ohnehin so eins der subjektivsten Sachen. Aber wie hat dir der Film denn insgesamt gefallen?
Du sagtest es ist ein sehr künstlerischer, ein sehr Kunstfilm, und das würde ich insofern unterschreiben, dass der Film so kunstartig schon gemacht ist, dass er kaum noch die typische filmische Struktur hat. Und das ist diese Art von Inszenierung, die ich eigentlich wesentlich positiver bewerten würde, wenn ich sie woanders sehen würde, nämlich zum Beispiel in einer Galerie oder als Teil einer Installation. Aber wo mir auf einem Filmfestival letztlich auch das filmische, das kinematische Element zu sehr fehlt. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, ich sehe hier nur noch Bruchstücke von Bildern, wo eine klare narrative Struktur oder ein Kontext nur noch am Ansatz erkennbar ist und auch die Qualität oder die Optik nicht sehr herausragend war. Also manche Bilder waren sehr, sehr dunkel. Dann hatten wir manchmal eine sehr schlechte Auflösung. Das hat mich doch sehr enttäuscht. Insbesondere weil ich auch wirklich gerne mehr aus diesem Material gemacht haben würde. Und das hat für mich hier nicht stattgefunden. Da war mir vieles, was da assoziativ aufgebracht wurde, einfach zu vage und zu flach.
Ja, also ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube, das ist gerade das, was ich an dem Film so gemocht habe. Also nicht, dass er flach ist, also so habe ich ihn nicht empfunden, aber dass er eben eher Dinge andeutet, die man sich während des Sehens so selbst erschließen muss. Und es gibt ja da auch wirklich so eine große Diversität an Arten, Dinge einzufangen, Geschehnisse einzufangen. Also wir haben verschiedene Bildformate, wir haben analogen Film, wir haben digitale Szenen, wir haben auch, was ich besonders spannend fand, der Film stellt so ein Konzept einer autonomen Kamera so ein bisschen vor. Es gibt so einen Moment, da wird so ein bisschen dargestellt, wie diese Flusspferde in der neuen Umgebung eigentlich für viel Chaos sorgen. Wir sind auf einmal bei so einem Ehepaar und die Frau glaubt ihrem Mann nicht, also der Mann ist Fischer und die Frau glaubt ihrem Mann nicht, dass er gerade so ein Monster gesehen hat. Also er hat doch gar keinen Begriff, gar kein Wort, weil er dieses Tier in diesem Raum eben überhaupt nicht kennt. Ja? Also es ist ja eben dort nicht ansässig. Und dann verfolgt er diesen Ehezwist so ein bisschen und begleitet sie, als sie aufs Wasser hinausfahren, und er versucht, dieses Flusspferd zu finden, um seine Frau davon zu überzeugen, dass er eben nicht irgendwie eine Affäre hatte mit einer anderen Frau oder sich einfach irgendwelche Dinge im Suff eingebildet hat. Aber sie sind eben nicht in der Lage, das Flusspferd zu finden. Aber die Kamera wendet sich dann von den beiden ab und wir fahren über den Fluss hinüber und wir finden in der Ferne das Flusspferd. Und ich fand es so spannend, dass die Kamera hier nicht bei den Figuren verbleibt, sondern ja, einen eigenen Faden hatte, den sie versucht zu verfolgen. Und ja, ich hatte das Gefühl, es gab immer wieder solche Momente, wo ich dachte, wow, also auch wenn ich zustimmen würde, das kommt alles nicht am Ende super organisch zusammen, aber es gibt immer wieder diese Einzelmomente, wo ich denke, ja, hier kommt das Kino wieder so ein Stück vorwärts und ein Stück voran und deswegen war ich schon sehr dankbar für Pepe eigentlich.
Also definitiv so ein Film, wo man sagen könnte, denke ich, was auch meinen Eindruck von vielen Kolleginnen und Kollegen spiegelt, love it or hate it.
Mhm. Und das ist vielleicht noch ein bisschen stärker der Fall bei Sterben von Matthias Glasner. Das ist unser letzter Film. Ist, soweit ich weiß, der einzige der drei Filme, die wir heute besprechen, der schon einen Kinostart hat. Ich bin nicht ganz sicher, aber der hat zumindest einen baldigen Kinostart. Der kommt am 24. April in die deutschen Kinos. Matthias Glasner ist ein alter Bekannter der Berlinale, hat hier seinen 7. Film, war aber seit 2011 hier nicht mehr. Zuletzt Gnade war das, hat zwischendurch auch so ein bisschen Fernsehen gemacht, hat die zweite Staffel von Das Boot gemacht, denke ich. Und vielleicht mit seinem bekanntester Film Der freie Wille mit Jürgen Vogel. Und ja, für mich war das der erste Matthias Glasner. Und dieser Film ist wirklich, also was man ja so oft sagt, all over the place. Ja, und ich habe da sehr, sehr Gutes drin gesehen, aber auch sehr, sehr Banales. Und der Film scherzt sich, glaube ich, gar nicht darum, das alles irgendwie wirklich in so eine Form, in so ein Narrativ einzuzwängen, sondern der hat ganz viele Ecken und Kanten und das funktioniert mal sehr gut für mich und mal überhaupt nicht. Aber ja, worum geht's noch? Das sollte ich hier schon sagen. Matthias Glasner, der lebt in Berlin und er hat seine Eltern verloren und der Film ist so ein bisschen der Versuch, sich sie zu erschließen und sich seine Familie zu erschließen. Also ist sehr autofiktional und Lars Eidinger ist hier so sein Stellvertreter. Wir haben noch Corinna Harfuch als Mutter und Hans-Uwe Bauer als Vater. Als Schwester ist hier Lilith Stangenberg. Ja, ich bin mit ihr noch nicht vertraut, aber also ich sage das nicht nur einfach so, sondern auf dem Poster kann man zum Beispiel sehen, Hans-Uwe Bauer als mein Vater. Das steht so auf dem Poster. Also es ist ein sehr autofiktionales Werk hier. Und wie gesagt, er hat große Höhen für mich. Es geht um Lars Eidinger, arbeitet als Dirigent, hat so eine feste Partnerschaft mit seinem guten Freund oder wie er ihn nennt, Partner, der Komponist ist. Und der Film versucht ein bisschen parallel zur Geschichte um diese Familie eben die Komposition eines Werkes, das eben Sterben heißt, zu erzählen. Und ja, ich gebe mal zu dir über, Lida. Wie hat dir Sterben gefallen?
Ich war nicht sehr begeistert. Das Ganze zieht sich 3 Stunden hin und ich bin mal gespannt, ob sie für die Kinofassung dann das etwas kürzen, um es zugänglicher zu machen für ein Mainstream-Publikum oder ob sie es so lassen. Es ist natürlich nicht nur der Tod hier von Familienmitgliedern wie den immer älter werdenden Eltern, sondern auch der Tod der konventionellen Kernfamilie, wo man diese traditionelle Mittelschichts-Vater-Mutter-Kinderstruktur hat, die sich immer mehr in Patchwork-Gefüge, wo der eine dort ein Kind hat und dort vielleicht ein nicht biologisches Kind, das man aber betreut und sich überschneidende Beziehungskonstellationen auflöst. Aber schon dieser thematische Aspekt war für mich sehr gestrig, weil ganz ehrlich, die Kernfamilie löst sich nicht jetzt erst auf, die hat sich schon vor 20, 30 Jahren aufgelöst und inzwischen haben längst Patchwork-Konstellationen das alles überholt. Viel mehr Kinder stammen aus einem nicht traditionellen Elternhaushalt als aus einem typischen Vater-Mutter-Kinderhaushalt. Das ist für mich sehr verspätet und das spiegelt auch dieses Altbackene, das diese ganze Inszenierung hat. Wir sind hier in den kleinen persönlichen Problemchen der Mittelschicht, die für mich einfach so überrepräsentiert sind, dass ich da in keiner Weise mitfiebern oder mitfühlen kann. Denn im Prinzip haben wir hier diese typischen privilegierten Probleme, die keine sind. Also da gibt es nur wirklich dieses Rumjammern eigentlich darüber, dass es einem doch noch letztlich zu gut geht. Und wir haben ja eine sehr markante Szene, wo zum Beispiel eine Nachbarin der Mutter, die inzwischen physisch wirklich invalide ist und Hilfe braucht, anbietet, sie könne vorbeikommen und pflegen und sie im Haushalt unterstützen. Und denn die Mutter den überhaupt schon als Affront sieht, dass die Nachbarin dafür Geld möchte und dann die Nachbarin runterhandelt auf, ich glaube, es sind 8 Euro pro Stunde.
Ja, ja.
Und erst das versucht aber auf 5 Euro pro Stunde zu drücken. Und dass das dann aber so gesehen werden soll, dass die Nachbarin gierig sein soll und die Mutter normal. Und das ist einfach wirklich der Geist dieser Gesellschaftsschicht, dass man Mindestlohn zahlt und dann noch glaubt, man habe den anderen zu viel Gutes damit getan.
Also wir sind ja im Jahr 2024, 8 Euro ist zum Glück nicht mehr der Mindestlohn, aber...
Ja, genau, stimmt. Also dass es nicht mal den Mindestlohn zahlt, sondern...
Ja, aber ich habe die Szene gar nicht so gesehen. Also ich habe das wirklich gesehen, dass wir hier die Mutter auch in dem Moment als gierig sehen und nicht die Nachbarin. Ich fand da generell, wurde was sehr Gutes eingefangen, weil wir sind ja als Gesellschaft, die gleichzeitig keine Migration haben will, aber sich dann fragt, wer eigentlich unsere Alten pflegt.
Oder überhaupt die Dreckarbeit macht.
Genau. Und dann ist man irgendwie doch froh, dass Leute aus Osteuropa kommen und zum unter Mindestlohn für uns diese Arbeit, mit der wir uns nicht abgeben wollen, sie sich damit auseinandersetzt. Und also ich muss sagen, so aus meinem persönlichen Milieu ist es eine sehr gut eingefangene Sache, dass eben sich eine Nachbarin darum kümmert, wo entweder der Staat versagt, also es geht ja auch in einem Moment darum, dass da so ein Vertreter von der Krankenkasse kommt und prüfen soll, ob die Mutter, ob die Eltern wirklich die Pflegestufe verdienen, die sie da bekommen, ob sie das Geld bekommen sollen oder nicht. Und dass sich da dann eben so eine private Allianz schließt und die Mutter, die ist ja auch total entfremdet von ihrem Sohn, die ganze Familie ist entfremdet voneinander und dass da die Nachbarin, mit der es eigentlich gar keinen großen Bezug gibt, außer eben, dass es die räumliche Nähe gibt, dass die zur großen Kumpanin wird, dass die zur großen Vertrauten wird. Also das ist was ich auch im privaten Umfeld erlebt habe und ich finde, das hat der Film eigentlich schon ganz gut gezeigt irgendwie. Ich muss sagen, dass die Dialoge oft nicht so ganz funktionieren, aber es gibt eben das Herzstück so des Films, so ein Dialog zwischen Mutter und Sohn und das fand ich also wirklich ganz großartig. Es sagt jetzt vielleicht mehr über mich, aber ich habe mich da wirklich gesehen gefühlt in diesem Dialog. Die Lars Eidinger-Figur, die manchmal Probleme damit hat, irgendwie überhaupt etwas zu fühlen und sich dann fragt, warum ist das eigentlich so? Und es geht auch um Erinnerungen und es gibt so eine Szene, wo er so eine Erinnerung hervorholt und dann seine Mutter damit konfrontiert und fragt, warum sie sich daran nicht erinnert. Und sie sagt, ja, das hatte wohl eine Bewandtnis für dich, aber für mich war das eben nicht so wichtig. Und ich finde, da steckt schon sehr viel drin und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich einer der Dialoge, eine der Szenen, die mich das ganze Jahr noch begleiten werden. Und das ist so ein bisschen das Problem, der ganze Plot darum herum. Also ich muss auch sagen, die Geschichte um die Schwester hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Die ganze Hamburg-Episode, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
Nee, das habe ich auch so empfunden, das war definitiv die schwächste Episode. Ich würde sogar sagen, der Film bewegt sich so von Anfang an, er fängt relativ stark an. Und da hatte ich auch noch viel Hoffnung und bewegt sich dann aber eher nach unten und schwächt dann stark ab. Auch weil er zu sehr denn ein seifenopernartiges, konstruiertes Schema verfällt, anstatt das zu wirklich zu erzählen, diesen intimen familiären Rahmen, den Glasner eben vielleicht auch unmittelbar persönlich kennt.
Ja, genau. Ich habe das Gefühl, das soll dann wirklich dieses ganz große Thomas Mannsche Panorama werden, aber da zerfällt der Film dann doch so ein bisschen in seine Einzelteile. Aber wenn er sich auch diese kleinen Momente kapriziert, es gibt ja auch die Beziehung, die dann am Ende in einem dramatischen Moment mündet mit seinem besten Freund, seinem Partner, dem Komponisten, da gibt es starke Szenen, aber dass sich Glasner so dazu gezwungen sieht, so das ganz große Panorama aufzuzeichnen, ich glaube, darunter leidet der Film dann ein bisschen. Aber ich glaube, der Film ist auch so ein bisschen angelegt, dass das Scheitern da auch inkludiert ist und deswegen funktionieren da manche Plotpunkte auch einfach überhaupt nicht. Aber ja, in seinen größten Höhen ist der Film für mich sehr, sehr stark und er hat aber auch viele von diesen eher banalen, schwächeren Momenten. Ja, so würde ich den zusammenfassen. Und Ja, Lida, vielleicht, das ist, wie gesagt, unsere vorletzte Episode. Ich wollte dich nur noch, weil das ist jetzt die letzte Chance, dich zu fragen, wer wird heute den goldenen Bären mit nach Hause nehmen? Was denkst du?
Ich denke, dass es Dahomey sein würde. Mein persönlicher Favorit wäre des Teufels Bart, auch weil ich endlich mal einen Film, der vielleicht nicht nur Horrorfilm ist, es ist auch natürlich Historienfilm, aber der in sich dem Genrefilm zuordnen lässt, gewinnen sehen möchte. Das gab es noch nie auf der Berlinale, aber ich denke, Dahomey wird gewinnen. Es wird einen vielleicht den Regiepreis oder dergleichen für des Teufels Bart geben. Der wird sich ja auch nicht leer ausgehen. Ich denke, den schauspielenden Preis, den wird Sanz oder Vogta bekommen. Vielleicht bekommen da beide, sowohl die Hauptdarstellerin als auch der junge Hauptdarsteller, den Bären. Das ist ja auch durchaus üblich. Oder eine von den beiden. Das wäre sehr verdient. Ja, das sind so in etwa die Kandidaten, die ich da an der Spitze sehe.
Ja, ich würde entweder auf Dahomey oder Pepe setzen bei den Goldenen Bären-Gewinnern. Ich glaube, bei den Hauptdarstellern wird auch noch Corinna Harfurcht mitspielen. Ich weiß nicht, ob sie es am Ende dann holen wird. Und ich glaube, sterben einfach, weil es auch so eine Tradition gibt, dass deutsche Filme hier auch irgendwas mitnehmen. Ich glaube, der könnte dann vielleicht so einen Regiepreis oder so mit nach Hause nehmen. Das ist unsere Spekulation, und wenn die Episode rauskommt, dann stehen die Preise wahrscheinlich schon fest, und wir werden dann auch in der letzten Episode nochmal auf unsere generellen Favoriten zu sprechen kommen, die vielleicht auch nicht alle in der Hauptsektion stattfinden, und ja, werden dann auch zur Preisvergabe zu sprechen kommen. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen. Vielen Dank, Lida, dass du wieder dabei warst.
Gerne, gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.